Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute brauche ich nicht gucken, welches Datum wir haben. Es ist der 18. Oktober, Freitag. Mein Sohn hat Geburtstag, deswegen brauche ich da heute nicht drauf schauen. Wir haben kurz vor 10 und es ist einiges noch los gewesen die Woche, also die Berichtssaison. Also da war gefühlt jetzt schon irgendwie mehr los als so in den letzten beiden zusammengenommen. Also wirklich Wahnsinn, wie groß die Ausschläge sind. Wir haben heute die Zahlen für euch von Netflix mit dabei, Sartorius. Aber es gab auch gute Nachrichten mal wieder aus dem Halbleiterbereich, nachdem es jetzt einige schlechte gegeben hat von Taiwan Semiconductor. Wir haben außerdem noch Nestle und Intuitive Surgical mit dabei. Also ihr merkt schon, ein vollgepacktes Programm, was die Zahlen angeht. Ansonsten, ich weiß gar nicht, Michael hat gesagt, er will sich erstmal ein bisschen Frust von der Seele reden, dann erzähl mal, was ist denn los?
Ich wollte erst noch was kurz zu den zum Markt gestern sagen, aber ich war ja gestern den ganzen Tag unterwegs, nach München geschäftlich, hat noch überlegt, nimmst du die Bahn oder fährst du Auto? Autofahren ist halt echt anstrengend, aber da weiß man zumindest, man kommt irgendwie an. Bei der Bahn ist es ja aktuell sehr schwierig. Ich müsste auch dann erst zum Hauptbahnhof und das zieht sich alles und dann ja auch vom Münchner Hauptbahnhof wieder weiter. Da wäre es am Ende sogar länger unterwegs gewesen, deswegen bin ich mit dem Auto gefahren. Aber ja, 5:30 aufgestanden, habe ich noch kurz hier was gearbeitet, ein bisschen Content gemacht und dann wollte ich um 6:45 los, guck um 6:30 bei Google Maps rein, ja, Vollsperrung A9. Herzlichen Glückwunsch, da war irgendwie ein LKW umgefallen mit Kartoffeln, das habe ich sogar noch gesehen dann irgendwann. Dann haben sie da die Kartoffeln aufgesammelt noch und da war, glaube ich, 1,5 Stunden Stau oder 2 Stunden. Da war nur noch von 3 Spuren auf eine Katastrophe. Und ja, dann ist das natürlich auch nochmal ein viel größeres Problem mit so einem E-Auto, ein BMW iX3. Ich bin echt froh, wenn ich die Karre zurückgebe. Also das Navi, was so Laden angeht, das funktioniert einfach null. Also wirklich, ich dachte am Anfang, es geht irgendwie nicht gut, aber jetzt bin ich mittlerweile so weit, es geht gar nicht einfach. Du kannst, wenn du es im, oder ich bin zu blöd, das kann natürlich auch sein, weiß es nicht, ja, aber ich habe es irgendwie nicht rausgefunden, das ist wohl aber auch irgendwie komisch. Wenn du es im Auto eingibst, wenn ich jetzt im Auto irgendwo stehe, ja, und ich gebe ein, ich möchte nach Frankfurt, dann sagt der, Ziel ist außerhalb der Reichweite, aber er sagt dir einfach nicht, wo du laden sollst oder so, also völlig absurd. Musst du dann irgendwie rumsuchen und du kannst es so machen, dass du es über die BMW-App, kannst du halt die Route planen, dann sagt er dir, hier geht zu der Aral Puls, was weiß ich wo, ne? Und dann kannst du das ja auch an dein Auto senden, aber er übernimmt irgendwie bei mir immer nur das Endziel und du fährst los, dann wunderst du dich, wieso kannst du dir nicht überhaupt mal die Strecke anzeigen lassen, wie bei Google Maps oder bei Tesla, steht dann immer hier, dahin, dort ist der Ladestopp 20 Minuten, dann geht's dort weiter, siehst du einfach nicht, ja? Also, und dann bist du im Blindflug und irgendwann ist der Akku leer, dann ist ein Stau vor dir. Dann bist du da hektisch am Gucken bei Google irgendwo, wo Ladesäulen sind. Dann kommst du an die Ladesäule an, der Klassiker, dann geht die wieder nicht oder ist zugeparkt, hatte ich zweimal. Ich bin fast verrückt geworden wieder. Ne? Also ich habe 5 Stunden hingebraucht und ich glaube, ich war ja gestern um 9:50 zu Hause oder so. Völlig mit den Nerven am Ende. Schon wieder bei Burger King gegessen, richtig eklig hier. Irgendwie danach, ich weiß nicht. Das ist so plant-based Burger gegessen, während ich geladen habe. Es ist echt. Und am Ende dann, ich habe extra, das ist auch der Klassiker, wer ein E-Auto hat, der kennt das. Da war dann 170 Kilometer noch zu fahren. Dann musst du aber halt so einen Puffer einbauen, ne? Weil wenn du ein bisschen schneller fährst, dann geht das runter. Da habe ich extra bis 230 Kilometer geladen. Aber die Ladeleistung, die fällt ja immer weiter ab. Also das dauert immer länger. Dann bin ich da losgefahren, da bin ich 130 gefahren. Aber da hast du dann irgendwann gemerkt, dass Reichweite und zu fahrende Kilometer immer näher wurden, näher und irgendwann war dann die Reichweite 10 Kilometer unter der Fahrt, unter der Strecke. Und dann bin ich da mit 110 gegurkt, obwohl alles frei war. Und dann ist sogar die Zeit vom Navi immer noch hochgegangen, ja, weil er mit mehr als 110 gerechnet hat. Also das war mein Tag gestern. Ich sage, ich bin und deswegen und heute Nacht wieder schlecht geschlafen wegen der Kleinen. Ich bin echt am Ende gerade. Also deswegen, wenn ich heute Käse erzähle, ich erzähle immer Käse, das wisst ihr, aber dann wisst ihr
jetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich Dauerzustand, also da merken
wir. Ich hab nur gesehen, da hat jemand kommentiert, ob ich überhaupt da nochmal zu Wort komme. Du hast wohl letztes Mal sehr viel geredet, ja. Ich glaube, bestimmt bei ein paar Zahlen. Hast mich
Ja
nicht zu Wort
gut,
kommen
bei
lassen.
den Zahlen ist es aber halt irgendwie immer so, weil ich halt die Zahlen selber mache. Ja, dafür komme ich halt irgendwie die ersten 15 Minuten gefühlt gar nicht zum Reden aus. Deswegen mache ich schon die Begrüßung, weil danach,
Sonst
wenn
wäre
es
es nichts,
so,
ne?
wenn es an die aktuellen Marktgeschehnisse geht, wenn da der Goldesel mal loslegt,
Wir
dann
können es doch jetzt so machen, dass wir den Podcast splitten. Ich nehme einfach meinen Teil irgendwann auf, du deinen Teil und dann fügen wir das Video zusammen, dann haben wir es doch auch, oder? Dann
das
ist
können wir
doch.
auch machen, ja.
Nee, ansonsten gestern, wir hatten ja die EZB-Zinsentscheidung, gab ja die Zinssenkung, wie erwartet. Die Einzelhandelsdaten in den USA waren gestern wieder recht gut. Die Stimmung insgesamt ist weiter ganz gut. Wir hatten ja jetzt ich will mal doch sagen, riesige Schlaglauf von ASML, was den kompletten, ich sag mal, Chip-Zulieferersektor ja auch in den USA brutalst verprügelt hat. Hier auch in Deutschland sowas wie Jenoptik Optik und so, alles unter die Räder gekommen. Dann kam ja jetzt gestern TSMC, da können wir ja nochmal drüber sprechen. Und die waren ja doch dann wieder hier so eitel Sonnenschein und dementsprechend waren gestern wieder viele Chipwerte auch ganz gut unterwegs. Also es hat so, um ganz kurz zu sagen, den Anschein, dass zwar so ein bisschen bei den Investitionen auf die Bremse getreten wird und einige Bereiche nicht gut laufen. Das hat mir ja schon bei ASML gesagt. Ich glaube, so Industrie und so oder diese Logikchips da, also alles, was denn nicht KI ist, aber dass ansonsten die Nachfrage eben doch ja sehr gut ist. Und deswegen war auch Nvidia ja gestern nochmal kurz auf dem Allzeithoch. Aber genau, die Sachen können wir ja noch durchsprechen, was vielleicht noch ganz interessant ist. Heute gibt es einen dicken Bounce nochmal in China. Da gibt es aber jetzt doch nochmal eine Zinssenkung, habe ich gelesen. Dementsprechend sind da jetzt einige Aktien. Gestern waren sie auch wieder sehr schwach, aber jetzt ist dann teilweise der Hang Seng. Ich guck mal. Der war dann, glaube ich, am Ende jetzt 3,7% im Plus wieder. Also, das ist halt auch krass dort. Ja. Jeden Tag entweder minus 3%, plus 3%, dann wieder minus 5%, dann wieder plus 2%. Also du wirst da richtig durchgeschüttelt. Aber heute geht es bei Tencent und Co. wieder deutlich aufwärts, genau. Also, ja, wie gesagt, China, antizyklisch kann man da mal jetzt ein bisschen die Hände wieder aufhalten. Ich hatte Tencent noch mal ein bisschen aufgestockt jetzt. Mal gucken, ne, wie lange ich die jetzt halte. Aber wie gesagt, auch immer nur, bei mir ist es ja nur kurzfristig, genau. Also das war so eine ganz schnelle Zusammenfassung. Wir hatten noch am deutschen Markt ein paar Zahlen, wie Sartorius und so. Adidas hatten wir, ich weiß gar nicht, hatten wir Adidas gesprochen? Nee, hat ganz kurz, glaube ich, ne?
Ja, wir hatten es ganz
War
kurz.
eher so ein Sell the News, aber ich denke, die fängt sich auch wieder. Ja, wir gucken mal. Aber wir können jetzt ja erste Mal loslegen mit
Ja,
den
du,
anderen
wir bleiben
Themen.
jetzt gerade mal bei Taiwan Semiconductor. Die letzte Folge war ja beherrscht von Panik am Halbleitermarkt. Man hatte das Gefühl, keiner will mehr Halbleiteraktien, weil die ASML-Zahlen ja doch einige tatsächlich so ein bisschen kalt erwischt haben, ein bisschen geschockt haben. Aber man muss jetzt sagen, also Taiwan Semiconductor, die haben mal wieder richtig abgeliefert. Es wurde natürlich auch wieder geschrieben, wieder so dank Nvidia. Das finde ich aber ein bisschen zu kurz gedacht, weil Taiwan Semiconductor ist jetzt nicht nur Nvidia, also die produzieren ja die Chips für viele. Aber natürlich dieser tolle Anstieg jetzt. Also sie hatten ein Umsatzwachstum von fast 40%. Das ist also wirklich enorm, weil das ist ein Unternehmen, das halt auch schon mittlerweile echt richtig viel Geld verdient. Also wir reden da von Umsätzen von weit über 20 Milliarden Dollar. Das Gross Profit ist sogar um fast 50% gewachsen, also 48% auf Jahressicht hingesehen. Das sind auch über 13 Milliarden US-Dollar mittlerweile. Und unter dem Strich dann, also bei den Gewinnen, da hatten sie ein Plus von 54%. Und da kann man doch mal sagen, das ist ein Quartal, darauf kann man aufbauen, ja. Also das zeigt sich halt eben, ja. Also das, was wir halt gesagt haben, also der Halbleiterindustrie, da geht es nicht so schlecht, wie immer alle sagen. Natürlich ist jetzt auch Taiwan Semiconductor getrieben von dem Erfolg von Nvidia, aber da sind ja auch noch viele andere Hersteller mit da oder halt Designer in den Auftragsbüchern mit drin. Also es ist nicht so, dass das ganze Unternehmen Taiwan Semiconductor nur von Nvidia-Aufträgen lebt. Und ich weiß noch so, ich glaube, es war vor allem so im letzten Jahr, wo zum Beispiel auch Taiwan Semiconductor mal zeitweise wirklich echt schlechte Zahlen dann präsentiert hat. Also es gibt da halt immer mal so Leerlaufphasen, ja, und das haben wir auch schon bei ASML gesagt. Deswegen würde ich da einfach weiterhin bei euch sagen, wenn ihr da langfristig orientiert angelegt seid, habt keine Panik, habt keine Angst, ja, es kommen dann immer irgendwelche Kritiker, die dann schreiben, ja, das war's jetzt mit den Chips und ja, pipapo, alles viel zu teuer und so. wir haben es jetzt gesehen, wie stark die Unternehmen gerade auch wieder in guten Marktphasen performen und vor allem nächstes Jahr soll halt auch wieder deutlich besser werden bei fast allen Unternehmen. Wie gesagt, Nvidia grenzen wir da jetzt mal aus, weil bei denen läuft es ja schon seit ja einem Jahr ungefähr extrem stark im operativen Sicht hingesehen. Aber Taiwan Semiconductor wirklich sehr überzeugende Zahlen gewesen und also da gibt's.
Ja, ich habe noch mal ganz kurz hier, wenn ich gucke gerade noch, ich habe doch mir hier diese, genau, der TSM CEO, the demand is real and I believe it's just the beginning. One of my key customer said the demand right now is insane. Ja, genau, also es ist halt wieder das Spiel, das zeigt das halt jetzt wieder, ne? Also das ist vor allen Dingen natürlich dieser Bereich von Nvidia wohl wirklich am Boom ist, genau, du hast gesagt, TSMC ist zwar deutlich mehr, aber vor allen Dingen hier ist die Nachfrage sehr stark und deswegen hat auch die Aktie so stark reagiert, genau. Und ich gucke gerade nochmal, Dan Niles hat auch wieder, das könnt ihr euch vielleicht mal selbst durchlesen, wenn ihr möchtet, auf X, folgt mal Dan Niles, der hat echt immer richtig krassen Input dann und so ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Er hat jetzt gesagt, dass diese Aussagen so ein bisschen darauf hindeuten, dass dieser Apple-Upgrade-Zyklus eher langsamer verläuft, ja, weil ja auch diese ganzen KI-Geschichten nach hinten geschoben wurden mit dem Release für das Software, aber dass vor allen Dingen Nvidia in den nächsten 3 bis 6 Monaten nochmal brutal abliefert, aber dann kann es auch dort einen Rücksetzer geben. Ja. Und er sagt ja auch, und das denke ich auch, dass man vielleicht jetzt noch dieses Jahr richtig einen Boom sieht bei Nvidia im Aktienkurs, aber dann irgendwann nächstes Jahr eine Konsolidierung oder ein Rücksetzer folgt, weil jetzt ja alle großen Cloud-Hersteller sich erstmal mit Blackwell und so weiter eindecken. Das hat auch, glaube ich, gestern Amazon gesagt. Der geht Anfang 2025 live dann bei denen, also diese Systeme. Und dann wird man erstmal schauen. Und dann ist man erstmal so ein bisschen ausgestattet und dann kann es halt mal eine Konsolidierung geben. Das haben wir auch schon mehrmals gesagt. Man muss ja auch erstmal gucken jetzt dann, ne, wie viel wird wirklich gebraucht? Hat man vielleicht zu viel investiert? Man muss ja auch damit irgendwie Geld verdienen oder die Kunden müssen damit Geld verdienen. Und das ist so die große Frage. Und dementsprechend kannst du da irgendwann nochmal eine Konsolidierung beziehungsweise ja, bei Nvidia kannst du auch nochmal schnell mal einen Rücksetzer geben. Ich bin aktuell auch immer noch dabei bei der Aktie jetzt mit einem Trade. Versuche die zu halten. Ich habe ja gesagt, so Kursziel $150. Wenn sie es über das alte Hoch schafft, ist gut möglich. Ja. Was noch ganz interessant ist, was gerade eben kam, ganz frisch, die USA ermitteln gegen TSMC wegen möglicher Verstöße gegen die Ausführbestimmungen in Bezug auf die Beziehungen zu Huawei. Ne? Aber TSMC hat direkt dementiert, dass sie da alle Regeln beachtet haben, aber ja, die Reaktion war auf jeden Fall negativ. Ich guck mal gerade, wie die Aktie reagiert hat. Ich glaube, die war dann irgendwie heute, nachdem sie ja gestern deutlich im Plus war, mal gerade zu schauen, kam sie wohl zurück? Ich muss gleich nochmal gucken. Oder ist
ja,
die heute
auch? Ja, ich schau mal kurz zwischendurch. Ich habe noch eine, weil du ja schon übers Management gesprochen hast. Und zwar hat TSMC auch seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr angehoben, jetzt aufgrund des starken Quartals. Also sie rechnen jetzt damit, dass sie um 30% wachsen werden, anstatt 25%. Und was natürlich auch für ASML sehr gute Nachrichten waren, sie haben auch angekündigt, dass sie ihre Investitionen auf der Basis erhöhen möchten. Und das sind natürlich vor allem neue Maschinen und so weiter. Also da auf jeden Fall auch weiterhin sehr gute Nachrichten. Genau.
Und insgesamt vielleicht Umsatz 36%, du hast gesagt, waren Ticken über den Erwartungen, 210 Millionen höher als erwartet und jetzt 23,5 Milliarden, ist schon krass. Und Ergebnis pro Aktie $1,94 um 15 Cent geschlagen. Also Zahlen besser als erwartet, Ausblick besser als erwartet, Aktie auf Allzeithoch. Die war gestern schon mal einen Ticken höher. Aber die ist heute jetzt auch nur minimal im Minus, er erholt sich gerade auch schon wieder. Also ich weiß auch nicht, ob da jetzt was dran ist. Immer das mit diesen Untersuchungen, das war ja auch bei SAP letztens, dass die da irgendwas untersuchen mit Preisabsprachen. Ich glaube, die Aktie war mal kurz 3% gefallen und jetzt steht sie schon wieder deutlich höher. Also ja, muss man auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Das liest man ganz oft. Auch bei Nvidia wird ja auch schon ganz oft ermittelt wegen Monopolen und so. Also ja, es ist irgendwie immer so ein bisschen Geräusche drumherum, aber also ganz entspannt.
Sie können sich an die Google-Anwälte melden. Die sind es seit Jahren mittlerweile gewohnt. Ja. Okay, aber dann springen wir mal weiter zu einem der ganz großen Verlierer der letzten Jahre, der jetzt aber mal wieder so ein Lebenszeichen nach den Zahlen gezeigt hat aus Michaels Lieblingsindex, dem DAX, ja. Und zwar haben wir da Sartorius gehabt und sie haben mal wieder ein Lebenszeichen gezeigt. Also es ging zweistellig nach oben nach den Zahlen. Ja. Ja, obwohl man jetzt sagen muss, also auf den ersten Blick wären das jetzt für mich nicht Zahlen gewesen, wo ich jetzt sage, ja, da springt die Aktie 15% an, denn der Umsatz ist 2% zurückgegangen im Q3. Wir haben außerdem ja ein EBITDA, das ist um 0,7% zurückgegangen. Und wenn man dann anschaut, das Ergebnis je Aktie, das ist sogar um 17% rückläufig gewesen. Also merkt man so teilweise ein bisschen verkehrte Welt. Aber das hat jetzt natürlich mehrere Gründe. Also der eine ist natürlich, dass ja Sartorius also wirklich zerbombt wurde die letzten Jahre. Okay. Man muss aber natürlich auch fairerweise sagen, dass sie halt auch so durch den Corona-Hype bedingt also eine unfassbare Bewertung hatten und selbst nachdem der Kurs extrem stark gefallen ist, immer noch wahnsinnig hoch bewertet war. Also das ist kein Unternehmen, das man zu irgendeiner Zeit zuletzt wirklich günstig von den Bewertungskennzahlen her jetzt mal war. Aber so der erste Lichtblick, den die Zahlen wieder gegeben haben, das sind die Auftragseingänge gewesen, denn da konnte man einen Plus verzeichnen von 2,2%. Ja gut, da muss jetzt natürlich jeder selber entscheiden, ob das jetzt dann schon 15% plus dann wert ist. Ja, Sartorius selbst hat eben gesagt, dass es in einigen Regionen auf der Welt recht gut gelaufen ist, aber dass sie immer noch Investitionsrückhaltung vor allem im wichtigen chinesischen Markt dann merken. Also man merkt, China, das zieht einfach brutal viele Sektoren, fast ganze Länderaktien mit runter. Das ist halt einfach ein Problem. Und was auch noch mit Sicherheit recht positiv aufgenommen worden ist, sie haben sich ja selber ein Sparprogramm aufgelegt und das soll im Q4 jetzt, also im nächsten Quartal, soll das dort mit Abstand am meisten spürbar dann sein. Also dass man dann da auch nochmal mit einem ja besseren Ergebnis als vorher gedacht dann im Q4 dann eben rechnet. Also ich denke mal so, bei so einer Aktie, die eben so lange jetzt schon im Abwärtstrend ist, da reichen dann halt auch mal kleinere positive Signale und es gibt jetzt da so die ersten, aber es ist natürlich kurzfristig ultra schwierig jetzt zu sagen, ob das jetzt schon reicht für einen nachhaltigen Turnaround oder nicht. Also da würde ich tatsächlich eher nochmal so das Q4 ein bisschen abwarten. Ganz langfristig gesehen ist das ein super spannendes Unternehmen meiner Meinung nach. Ja, aber wir haben jetzt eben auch zuletzt gesehen, so, man konnte das so durch Corona bedingt super schwierig einschätzen, wie sich das entwickeln wird, weil man hat jetzt gesehen, so die letzten 2 Jahre, also ein schreckliches Quartalergebnis hat das nächste dann gejagt und ja, es reicht halt eben oft nicht, dass du nur sehr viele Marktanteile in Bereichen hast. Ja, der CEO hat ja damals in Corona gesagt, dass 90% der Impfstoffe, ich glaube, weltweit ohne Sartorius nicht möglich wären. Das klingt natürlich alles immer spektakulär, aber in den letzten Jahren hat man jetzt halt nicht mehr so viel davon gemerkt. Ja, und wir reden jetzt immer halt noch von einem KGV von über 200, ein Forward-KGV von 48, EV-EBIT von fast 50. Also, das ist halt keine Aktie, die wirklich günstig ist. Ja, deswegen ist schwierig einzuschätzen, sage ich
jetzt. Ja, ich finde es, du hast gesagt, also ich finde es immer ganz interessant und spannend, sich immer mal den ganz langfristigen Chart anzuschauen. Da sieht man, dass Sartorius eine der besten Aktien überhaupt war in den letzten 15 Jahren am deutschen Markt. Die war mal irgendwie 2011 bei 5, 6 Euro, dann mal irgendwann hier bei 20, 30 und waren ja im Hoch bei 600 Euro. Und das war, wie du gesagt hast, vor allen Dingen Corona geschuldet. Sie machen ja Laborausstattung und so weiter. Ich glaube, sie haben dann auch an BioNTech dann diese Dinger da geliefert, wo man dann auch die Impfstoffe drin herstellt. Und vor allen Dingen auch diese ganzen Verbrauchsmaterialien. Und wenn man sich das mal anschaut, wie der Kurs sich dann vervielfacht hat von 2019, und als dann Corona losging, nochmal verdreifacht nochmal. Und da wurde halt von vielen Kunden am Ende viel zu viel eingekauft. Und es war ja auch so, dass jetzt dann zum Glück diese ganze Pandemie schneller vorbei war als gedacht. Auch die Nachfrage nach Impfstoffen ist sehr viel schneller zurückgegangen, als man erwartet hat. Und das hat natürlich voll reingeschlagen bei Sartorius. Das kombiniert mit dieser extrem hohen Bewertung. Ich weiß auch, ich habe die schon immer ewig beobachtet, das weiß ich noch, hat aber immer schon KGV von irgendwie 40, 50 gehabt, schon immer. Na, weil es auch sehr hochmargig ist und sehr spannend, sind immer gut gewachsen. Oh ja, und jetzt kam halt dieser brutale Rücksetzer über die letzten Jahre, muss man sagen. Also sie ist immer noch so 60% unter den Hochs. Aber ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt so der Start ist, dass es jetzt wieder nach oben gehen könnte. So im Bereich Bioprocess Solutions ist der Auftragseingang um 8,4% sogar gestiegen. Ja, also die Verbrauchsmaterialien, der Lagerbestand wurde komplett jetzt abgebaut bei den meisten Kunden. Und jetzt fangen die wieder an zu bestellen. Und was sie auch noch gesagt haben, dass jetzt eine zunehmende Zahl an Kundenprojekten so ein bisschen Entscheidungen bevorstehen. Noch halten die sich mit konkreten Investitionsentscheidungen zurück, aber es könnte sich auf jeden Fall auch hier beleben. Und sie sagen auch insgesamt, in Q4 rechnen wir mit einer weiteren Belebung. Also von daher, es sieht meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aus, aber wenn natürlich jetzt nochmal eine Enttäuschung kommen sollte, kann es wieder nach unten gehen. Aber so, wenn man sich mal so diese Bodenbildung in letzter Zeit anschaut, gestern gute Umsätze, so aus der Seitwärtsphase nach oben rausgezogen. Heute, das ist immer wichtig, was so am zweiten Tag passiert, kein weiterer Abwärtsdruck. Also sieht eigentlich echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, und könnte man sich mal überlegen. Ne? Ich habe es mir jetzt auch noch nie so 1000% genau angeschaut. Kenne die nur schon länger. Aus Trading-Sicht finde ich es auf jeden Fall ganz spannend. Aber wie gesagt, auch so im Langfristdepot für Mutige könnte man sich's mal überlegen. Aber es ist natürlich keine Kaufempfehlung.
Ja, es ist sowieso nie hier bei uns. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich zum nächsten Sorgenkind dann auch weiter. Denkt aber auch dran, an der Stelle natürlich noch einen Daumen nach oben da lassen. Folgt unserem Podcast gerne. Das hilft natürlich auch immer. Und dann bekommt ihr eben auch eine Nachricht, wenn eine neue Folge online kommt. Aber nun zu Nestle, denn bei denen sieht der Chart auch nicht viel besser aus in den letzten Jahren als bei Sartorius. Also da gibt es schon seit einiger Zeit ja nichts mehr zu jubeln. Und man hat jetzt nochmal so zwischenzeitlich zuletzt ein neues Mehrjahrestief angesteuert und die Zahlen an sich waren eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Quintessenz war, dass der Umsatz um 2,5% angestiegen ist zum Vorjahreszeitraum und das Unternehmen selber hat gesagt, dass das vor allem aufgrund von Preiserhöhungen war und dass ihre Gesundheitsprodukte sehr gut gelaufen sind. Wo sie nach wie vor Probleme haben und das Wachstum hinter den Erwartungen gewesen ist, das ist im Bereich Süßwaren und Wasser und vor allem auch so in Gesamteuropa läuft es aktuell weiter nicht so gut und deswegen musste die Prognose nochmal gesenkt werden. Also sie erwarten jetzt für das Jahr 2024 ein organisches Wachstum von 2% und eine operative Marge, die bei 17% liegen wird. Man war davor eher der Meinung, dass man bei 17,3% rauskommt. Da sagen jetzt viele, okay, das ist ja quasi nichts. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn wir in so niedrigen Regionen sind, was die Marge angeht, dann sind auch 0,3 Prozentpunkte schon nicht so wenig. Vor allem natürlich bei diesen Umsätzen, die halt auch eine Nestle dann eben macht. Ja, also das ist ja ein Konzern, der läuft auf die 100 Milliarden an Jahresumsatz zu oder darauf zu. Das da ist jeder Prozentpunkt selbst hinter dem Ding, also selbst im Komma-Bereich da entscheidend. Und für das Jahr 2025 rechnen sie sogar mit nochmal niedrigeren Margen. Also aktuell sehr gut läuft's beim Kaffee. Da gehört ja auch Nescafé und Starbucks als Marke mit dazu. Mhm. Und dann eben der Gesundheitsbereich, das ist Nestle Health Science. Aber die Süßigkeiten, das ist halt, ja, Süßwaren. Ich war ja selber auch mal ein paar Monate im Süßwarenbereich tätig. Ich weiß halt auch, wie margenstark vor allem so diese Markenprodukte da sind. Das ist ein großes Problem dann, wenn es da nicht so gut läuft. Und der Süßwarenbereich, der ist halt unfassbar hart umkämpft. Wir hatten es ja auch immer wieder schon mal, dass es ja eben auch mittlerweile immer mehr Nachahmungsprodukte gibt, dass ja auch ein Lidl und vor allem, oder halt vor allem ein Lidl, aber auch ein Aldi eigene Marken rausbringt, die genau gleich sind. Also da gibt es dann ein After Eight, nur halt eben als No-Name-Produkt. Bei Ferrero haben sie mittlerweile fast alles Ding. Da gibt es gibt ein Duplo, es gibt ein Kinderriegel, es gibt Raffaello, Moncherie, alles gibt es mittlerweile als Eigenmarke bei Lidl. Also das setzt natürlich auch den Unternehmen da so ein bisschen zu, dass sie, also das belastet zum einen natürlich die Marge dann auch, weil sie ja dann gucken müssen, also dann können sie halt natürlich ihr Produkt irgendwie nicht zum vierfachen Preis dann verkaufen und viele kaufen dann halt eben doch die No-Name-Produkte, gerade wenn sie sagen, hey, das schmeckt so ähnlich, dass man da keinen Unterschied schmeckt. Ich meine, dann ist es ja auch irgendwie naheliegend, ja, dass man sagt, hey, wenn das mir genauso schmeckt, warum soll ich dann den dreifachen Preis für ein Ferrero
nicht so cool ist. Also ich wollte das früher nie, die Sachen, ne? Da wurdest du, ist wahrscheinlich heute immer noch so, warst du nicht so cool in der Schule, wenn du da...
Oh, ich weiß nicht, bei Süßigkeiten auch echt, also bei Klamotten ich kann ich da nachvollziehen, aber also ich glaube, bei Süßigkeiten ist das jetzt nicht so der Fall, oder? Also gerade so auch die...
Also ich fühle mich mit meiner River Cola richtig cool, muss ich sagen.
Ja, du bist ja auch so an sich uncool, deswegen ist natürlich klar, dass du dich bei solchen kleinen Sachen dann cool fühlst, ja.
Oh, ja, eine Sekunde. Ups. Uhuhu. Ich habe hier gerade mal meine US-Software aufgemacht hier, da war noch, ich war ja gestern nicht im Rechner, da kamen gerade noch die ganzen Alarme rein hier.
Ja,
okay. Also was denkst du denn bei Nestle? Also ich habe das gestern noch kurz gelesen, da wurde schon erwartet, dass die Prognose nochmal leicht gesenkt wird. Ich habe mir gerade nochmal jetzt den Kurs angeschaut, der hat sogar dann positiv reagiert, hat sich vom Jahrestief wieder 4-5% erholt. Die Aktie ist trotzdem, ja, also mit der konntest du keinen Blumentopf gewinnen seit 4-5 Jahren, außer Dividende. Ist jetzt von 125 Euro im Hoch ja bei jetzt irgendwie 90 unter der 200-Tage-Linie, die ja so ein langfristiger Trend ist. Aber was denkst du, ist das jetzt hier so bewertungsmäßig jetzt ganz spannend? Ich glaube, die zahlen ja eine ganz gute Dividende auch und so. Also
ja, man muss sich überlegen. Man muss bedenken, sie sind Schweizer Unternehmen, das heißt, man muss sich die Quellensteuer zurückholen, sonst sind über 50% weg. Das muss man im Vorfeld natürlich wissen. Also bewertungstechnisch, ich finde sie jetzt nicht super günstig tatsächlich. Also wir haben KGV 20, Forward KGV 18, EV-EBIT 18, Free Cash Flow Yield über 5%. Das ist sehr stark. Also die Aktionäre bekommen da sehr viel Free Cash Flow. Und das ist auch der höchste Wert. Also das ist aktuell ihr Höchststand seit den letzten 5 Jahren. Das hatten sie noch nie. Eine Free Cash Flow Yield von über 5% und in den letzten 10 Jahren hat es sonst nur noch einmal gegeben, dass sie mal über 5% waren. Also von der Warte aus muss man sagen, ja, wirkt attraktiv von der Bewertung her. Ich kann halt aktuell das Wachstum schwierig einschätzen von der Nestle. Ich finde aber so als ganz langfristiges Investment gesehen, finde ich sie durchaus interessant. Aktuell, das habe ich auch schon zuletzt öfter mal gesagt, weil es wirkt jetzt halt so, als könnte jetzt da nicht irgendwie noch sehr viel schlechteren Newsflow dann halt kommen bei dem Unternehmen. Ja, man weiß jetzt, hey, jetzt nochmal Prognose gesenkt. Für das nächste Jahr ist man auch nochmal so ein bisschen skeptisch. Also da ist jetzt halt schon viel Negatives dann einfach mit drin, sodass ich dann sagen würde, hey, ich finde sie eigentlich ganz spannend. Ich würde mir bei Nestle nie eine starke Outperformance ausrechnen. Also als junger Anleger sollte man das sich natürlich trotzdem überlegen, weil ich glaube, auf eine 5 oder auf eine 10 Jahre Sicht kannst du damit fast nie irgendwie einen S&P 500 schlagen mit einer Nestle. Aber es gibt ja auch manche Leute, die haben gar nicht immer das als Ziel. Ja, wobei das meiner Meinung nach als junger Anleger zumindest das Ziel sein sollte, weil ansonsten spricht halt recht wenig dafür, weil die Dividenden, das bringt dir ja als junger Anleger jetzt auch nicht wirklich viel, wenn du das Vermögen aufbauen willst. Eher im Gegenteil, es ist ja sogar nachteilsteuerlich gesehen. Aber jetzt so aktuell für so alte Leute wie den Michael, da kann man sich das natürlich schon mal überlegen. Ja, also ich finde sie durchaus interessant aktuell. Wie gesagt, ist keine Empfehlung. Also gerade mal so, um sie sich ein bisschen näher anzuschauen, ist es jetzt eine Situation, die es so zumindest preistechnisch, gerade so was die Free Cashflow Rendite seit Jahren nicht gegeben hat. Ja, weil man muss bedenken, eben es war jetzt ein schwacher Kursverlauf, aber noch Anfang 2023, da hatten sie nicht mal 2,5% Free Cashflow Rendite, jetzt über 5% dann. Ja, also.
Was noch vielleicht ganz spannend ist, ganz kurz, ich habe nämlich gerade mal angeschaut, Unilever gegenüber Nestle, eine Zeit lang war ja auch Unilever so richtig immer am Kämpfen, hatte Probleme, die sind ja dieses Jahr richtig gut gelaufen. Ich kann mich noch entsinnen, dass dann auch damals die, braucht kein Mensch Unilever, da läuft's nicht, die wachsen nicht. Ja, und dann irgendwann kommt dann ein neues Management und die räumen mal ein bisschen auf und dann läuft's wieder. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das irgendwann bei Nestle auch so läuft. Ja, und wenn es dann gut läuft, steht die Aktie natürlich auch schon dann wieder deutlich höher, weil der Markt das natürlich weiß und das dann direkt einpreist. Deswegen, also wer schon immer mal Nestle haben wollte, ne, es ist ja auch, ich weiß, dass das viele auch sagen irgendwie, dass diese Aktie der Teufel ist oder das Unternehmen oder irgendwie moralische Bedenken haben, aber wer die schon immer mal haben wollte, ich würde sie lieber jetzt kaufen, wenn es aktuell nicht so gut aussieht, wie jetzt dann zu sagen, wenn es dann wieder alles eitel Sonnenschein ist, dann steht es halt auch wieder auf Allzeithoch, ne, so ist es halt dann an der Börse, ne, und da muss man halt drauf spekulieren oder drauf hoffen, dass das Management einen guten Job macht einfach, ja. Kann natürlich immer alles passieren, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass Nestle jetzt irgendwie extrem den Bach runtergeht. Die sind ja auch weiter, wie gesagt, hochprofitabel erzielen viel Cash.
Ja, okay. Dann gehen wir zu Intuitive Surgical. Die hatten wieder zweistelliges Wachstum bei den Umsätzen von 1,74 auf über 2 Milliarden Dollar. Also deutlich zweistellig gewachsen, wirklich wieder sehr stark. Wir hatten Gross Profit, das ebenfalls ordentlich zulegen konnte, von 1,17 auf 1,37 Milliarden Dollar. Und unter dem Strich ist diesmal richtig viel passiert. Da hatten sie Wachstum, das sind über 30% gewesen im Vorjahresquartal. Da haben sie noch 415 Millionen Dollar verdient und jetzt 565 Millionen Dollar. Ja. Also man muss sagen, die haben sich wirklich richtig gut erholt. Die sind ich hatte die vor 2 Jahren mal so ungefähr im Depot und da hatte man irgendwie das Gefühl, die waren wahnsinnig hoch bewertet und die Zahlen und das Wachstum hat aber irgendwie nicht gepasst. Also es hat irgendwie so den Anschein damals gemacht, als ja, würden so die Produkte nicht mehr so den Anklang finden, dass sie auch zu teuer sind und so. Sie gelten ja auch so, ja, so als das Apple der Roboter, also der Chirurgieroboter. Also die haben in einigen Segmenten 80% Marktanteil. Das ist also Wahnsinn, aber die Maschinen sind auch echt unfassbar teuer, ja. Und aber es war auch damals so vor allem so eine Kostenfrage, also dass das Unternehmen hatte irgendwie nicht so die Kosten im Griff und das hat sich jetzt wirklich extrem stark geändert, ja, also das ist wirklich sehr positiv gewesen aus Aktionärssicht und daher kann man auf jeden Fall sagen, die Zahlen, also die reinen Zahlen an sich, da gab es auf jeden Fall nichts zu meckern, meiner Meinung nach. Ein wirklich sehr spannendes Unternehmen, weil es ein wirklich guter Wachstumsmarkt dann eben auch ist. Also man rechnet damit, dass so die nächsten Jahre dieser Bereich der Chirurgieroboter, der soll immer noch um knapp 20% pro Jahr wachsen. Das ist also wirklich extrem stark. Und da sollten sie halt eigentlich so einer der großen Profiteure dann eben sein, ja.
Ja, also mir fällt gerade ein, hätte man eigentlich auch drauf spekulieren können, ne? Wenn United Health, CVS und so weiter alle sagen, dass ja die Kosten für Behandlungen so hoch gegangen sind, war eigentlich absehbar, dass da natürlich dann auch viele Operationen hier mit den Robotern und so weiter gemacht wird oder dass da die Nachfrage sehr hoch ist, aber ja gut. Ist auf jeden Fall jetzt hier 6% im Plus die Aktie, steht auch, glaube ich, bei über $500 auf dem Allzeithoch, also ja. Glückwunsch, wer die hat. Ich hatte auch immer mal früher überlegt, aber hatte sie auch nie gekauft, leider, dummerweise.
Ja. Ist also jetzt auf ein Jahressicht fast 77% plus. Ja. Also das ist wirklich enorm.
Ja. Während CVS Health und Co. die Kosten haben für OPs, verdienen die sich dumm und dusselig sozusagen. Ja?
Krass. Ja. Wirklich stark.
Wäre ein guter Hedge gewesen für CVS Health auf jeden Fall.
Ja, aber unfassbar hohe Bewertung. Also da ist wirklich Vorsicht geboten. Also wir haben da EV-EBIT aktuell von 84 und selbst ein Forward-KGV bei 64. Ja, und dafür muss ich dann schon sagen, okay, also ob das Wachstum mir so reicht bei der Bewertung, das muss natürlich jeder dann für sich selber beantworten. Aber genau, ich würde sagen, wir kommen zum Top-Thema. Ja, Netflix, eine Aktie, die schon seit Jahren die Märkte beherrscht. Erst eine der erfolgreichsten Aktien, glaube ich, die es je gegeben hat. Dann hat es einen unfassbaren Absturz gegeben und jetzt wieder so eine Renaissance erlebt, denn die letzten Zahlen, die sind wirklich immer sehr stark gewesen. Deswegen haben alle gespannt natürlich jetzt auch diesmal drauf geschaut und man muss sagen, Netflix hat wieder abgeliefert. Also man hat sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinnen die Erwartung geschlagen. Die Umsätze, die sind um 15% gewachsen, 9,8 Milliarden Dollar. Das Operating Income, das lag bei 2,9 Milliarden Dollar und damit ein Operating Margin von 29,6%. Das ist ein Plus von über 7 Prozentpunkte. Also im Q3 23 war man bei 22,4%. Das ist also ein wahnsinnig starker Anstieg dann gewesen. Und die Global Streaming Paid Memberships, die sind auch nochmal um 14,4% nach oben gegangen. Man muss jetzt natürlich so sagen, das allermeiste davon ist natürlich immer noch getrieben dadurch, dass sie dieses Account-Sharing einfach gestoppt haben dann, ja, also das muss man natürlich ganz klar so sagen. Das Unternehmen selbst hat auch gesagt, ab dem Jahr 2025 werden sie nicht mehr die Abonnenten mit veröffentlichen. Ja, gut, ist nachvollziehbar, denn meiner Meinung nach hat jetzt Netflix so, was so diese bezahlten Memberships dann angeht, so wahrscheinlich so ziemlich so ihr Peak dann halt einfach erreicht oder ja. Da wird es dann nur noch ganz geringes Wachstum dann geben, ja, weil wenn jetzt dieses Jahr mal so komplett durch ist, ich glaube, dann ist auch so dieses ganze Account-Sharing-Thema dann mal wirklich drin im Unternehmen und meiner Meinung nach geht es halt nächstes Jahr dann bei Netflix wirklich ans Eingemachte. Da bin ich mal gespannt. Ich sehe jetzt auch schon zum Beispiel in meinem Netflix-Account, dass sehr viel dieses Spielethema präsentiert wird, dass man da testen kann und gucken kann. Ich habe mal so ein, zwei Kritiken dazu gelesen, die sind ziemlich vernichtend zu den Spielen gewesen. Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das Gaming-Thema irgendwie mal ein relevantes für sie wird.
Ja, es wird schwierig, glaube ich. Ne? Ja.
Im Q4 haben wir noch zwei Mega-Events, die warten. Das könnte nochmal einige Abonnenten zu Netflix bringen. Das eine ist, dass die neue Staffel von Squid Games kommt. Das war ja ein wahnsinniger Erfolg. Und das andere, das ist ja mal so ein ganz neuer Versuch von ihnen, sie haben ein Sportevent und zwar kämpft Mike Tyson gegen Jake Paul. Da bin ich auch mal echt gespannt. Das wurde ja verschoben. Das hätte eigentlich, glaube ich, im Juli sein sollen. Und jetzt steigt Mike Tyson mit fast 60 Jahren nochmal in den Ring gegen einen 30 Jahre Jüngeren. Aber ich kann nur dazu sagen, ich habe mir Trainingsvideos von Mike Tyson angeschaut. Das ist... Ich hätte Angst, wenn ich Jake Paul wäre, auf jeden Fall. Und man muss halt so sagen, alleine vom Boxer-IQ und so und von der Power her, also Mike Tyson ist halt Wahnsinn, ja. Und Jake Paul hat halt die meiste Zeit bisher nur gegen so, ja, abgehalfterte Kämpfer gekämpft, die irgendwie aus dem MMA kommen oder halt nicht aus dem Boxen. Und den einzigen wirklichen Gegner hat er mal gegen den Bruder von Tyson Fury gekämpft, Tommy Fury. Da hat er also recht chancenlos dann halt verloren. Er hat zwar eine bessere Figur abgegeben, als viele gedacht hätten, aber ja, so boxerisch gesehen, er hat halt auch recht spät angefangen. Der ist ja eher, ich glaube, durch so Tanzvideos und so bekannt geworden und steigt jetzt dann gegen einen 30 Jahre älteren in den Ring. Ja, aber wenn man sich mal so die Trainingsvideos von Mike Tyson anschaut, denke ich mir, also gegen den würde ich keine 20 Sekunden im Ring durchhalten. Also Wahnsinn, was der noch für eine Power hat. Ja, also wirklich stark. Und das, da könnte ich mir eher so die Zukunft von Netflix so ein bisschen vorstellen. Solche Sportevents oder so. Ja, ist natürlich nur die Frage, man muss da Acht geben. Siehe The Zone und so mit den Preisen. Aber
ja, aber ich glaube, die Netflix wird eher in die Richtung gehen, dass die solche Events machen. Jetzt nicht irgendwie Lizenzen kaufen und Bundesliga zu übertragen, sondern keine Ahnung, NFL, Special All-Stars oder Basketball All-Star, sowas in irgendwie in die Richtung halt.
Die werden jetzt natürlich auch erstmal schauen, was dabei rumkommt, so bei dem Kampf, weil das ist jetzt so das erste wirklich große Sportevent, sage ich jetzt mal, wo dann auch so live dann eben kommt. Da wird man dann mit Sicherheit nochmal schauen. Die Aussichten auch aus Q4, die sind auch nochmal sehr gut gewesen. Also sie rechnen damit, dass der Umsatz nochmal um fast 15% wachsen wird. Allerdings soll die Operating Margin deutlich wieder zurückgehen auf 21,6%. Das Net Income soll jetzt auch auf Quartalsebene wieder deutlich sinken. Also sie hatten ja jetzt 2,36 Milliarden Net Income und das soll runtergehen auf 1,85 Milliarden Dollar. Es läuft aktuell noch wirklich sehr gut, aber eben meiner Meinung nach, das nächste Jahr wird das wirklich interessant dann wird für Netflix, weil es wirkt jetzt halt so, als hätten sie jetzt wirklich so ein bisschen so ihr Peak dann einfach erreicht, so nochmal durch diese ganze Geschichte mit dem Account-Sharing. Mhm. Wir haben jetzt eine Aktie, die ein KGV 43, Forward KGV 31 hat, also das ist auch mehr als fast jeder GAFAM wert und da muss ich halt einfach sagen, so stark sehe ich sie dann da tatsächlich doch nicht, weil sie auch wahnsinnig viel Konkurrenz dann eben haben. EV-EBIT 35, also das ist schon wahnsinnig hoch jetzt aktuell, weil ich halt eben mir auch nicht vorstellen kann, dass sie diese Wachstumsraten dann ab dem nächsten Jahr halten können. Also nicht mal ansatzweise.
Aber ich meine, die waren doch mal sogar unter 10% gerutscht deutlich beim Wachstum. Ne? Und dadurch jetzt, dass sie da das jetzt geschafft haben mit dem Revenue Sharing und weil ja auch andere Streaming-Anbieter doch Probleme haben, ne, ist das schon krass. Ne? Also es ist halt spannend, ne? Oft werden dann Unternehmen totgeredet, das war ja bei Netflix auch, dass die keinen Menschen mehr brauchen, dass es so viel Konkurrenz gibt und bumm, ne, die hat sich wieder verdreifacht. Also man muss da echt immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Oft gibt's dann auch mal wieder richtig krasse Comebacks. Ich habe das damals auch gesagt, dass ich denke, dass Netflix nicht untergehen wird und dass das Management schon oft Netflix neu erfunden hat und neue Sachen ausprobiert hat und dass es auch diesmal gelingen wird. Und so ist es gekommen, ja. Bei dem Gaming bin ich auch eher skeptisch, muss ich sagen. Irgendwie wird Netflix nicht für Gaming aktuell gesehen, habe ich das Gefühl. Ne? Vielleicht ändert sich's noch oder sie hauen was richtig Geiles raus, aber wird eher schwieriger. Ja? Aber sie sind eine Cashmaschine geworden. Richtig dicke Free Cashflows, wo die auch oft moniert, dass die ja irgendwie nie Geld verdienen, sozusagen, ne? Weil sie ja immer so viel Geld ausgeben müssen und sich verschulden müssen, um die Filme oder die Serien zu produzieren. Und das hat sich ja auch gedreht. Was noch ganz spannend ist, hier diese werbefinanzierte Mitgliedschaft, 35% Wachstum. Das ist schon echt ordentlich, muss man sagen. Und dass sie jetzt auf nächsten Jahr nicht mehr diese Zahlen zeigen, das hatten sie, glaube ich, auch schon vorher mal gesagt, ist jetzt nichts Neues. Und ich finde es auch nicht mehr so, vielleicht ist es nicht mehr so relevant. Sie haben ja jetzt, wie viele Nutzer haben sie? Ich muss gerade nochmal schauen. 600 Millionen?
282 Millionen.
Das ist halt schon so eine hohe Zahl. Ja, und man kann, gibt weitere Möglichkeiten, hier mit Preiserhöhungen und so da mehr Geld rauszuziehen. Am Ende kommt es halt für den Aktionär drauf an, was bei hängen bleibt. Deswegen, also Zahlen waren alle ein bisschen besser als erwartet. Vor allen Dingen auch beim Ergebnis. Der Ausblick ist auch ein Touch besser als erwartet. Und dementsprechend, die Aktie war gestern ganz kurz im Minus, aber jetzt ist sie wieder nahe der Hochs, über 5% im Plus. Also scheint weiter ganz gut zu laufen. 311 Milliarden M-Cap ist schon ordentlich, ja. Also, aber aktuell läuft's, ne? Also ist echt eine krasse Aktie mit riesigen Gaps immer nach oben und nach unten. So ein bisschen hier wie ASML, dass es da auch immer mal diese Schlaglöcher gibt, je nachdem, ob man enttäuscht oder nicht. Aber aktuell Netflix echt schon stark, muss man einfach
Ja,
sagen. Ne?
genau. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche. Und nächste Woche, da geht es dann natürlich richtig ans Eingemachte. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wann Livestream dann stattfinden wird, je nachdem, wer wann was veröffentlicht. Wir gucken dann noch mal, wie. Also nächste Woche wird es auf jeden Fall veröffentlichungstechnisch mit den Folgen wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Aber wir wollen ja da eben am Puls der Zeit sein und nicht am Samstag über die Zahlen vom Mittwoch berichten oder ähnliches. Ist. Ja, deswegen bleibt auf jeden Fall hier, schaut in unser Community Board rein, da werden wir es irgendwie dann mit euch kommunizieren, wann dann was kommt. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao, macht's gut.